Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Suche nach einem Atommüllendlager in Deutschland soll von Neuem beginnen. Bundesumweltminister Röttgen und Vertreter der Länder kündigten heute an, bundesweit würden alle geeigneten Regionen untersucht. Bisher wird ausschließlich der Salzstock im niedersächsischen Gorleben erkundet. Bis zum nächsten Sommer sollen die Kriterien für die Suche feststehen. Opposition und Umweltverbände reagierten skeptisch, vor allem weil die Arbeiten in Gorleben nicht gestoppt werden.
Die Suche nach einem Endlager soll erstmals nicht auf Gorleben beschränkt bleiben. Bund und Länder sind sich einig, nicht politische, sondern nachvollziehbare wissenschaftliche Kriterien sollen den Ausschlag geben.
Es gibt eine weiße Landkarte, kein Tabu. Und es geht darum, den sichersten Standort für radioaktive Abfälle in Deutschland zu finden.
Bei einem Treffen hatten sich zuvor die Vertreter der 16 Bundesländer und der Bundesumweltminister darauf verständigt, bis zum kommenden Sommer ein Gesetz zu erarbeiten, das Kriterien für die Suche festlegt. Geprüft werden sollen Ton- und Salzformationen sowie kristallines Gestein. Solche Vorkommen gibt es vor allem in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, aber auch in Baden-Württemberg und Bayern.
Irgendwo muss das Zeugs einfach hin. Ich meine, so einfach ist die Welt, ja, und dem muss man sich stellen. Und dass wir es nun erreicht haben, dass es im Konsens geschieht, ist ebenso wie der Atomausstieg jetzt selber ein enormer Fortschritt.
Es dürfe bei der Standortsuche keine Tabus geben, darüber sind sich die Politiker einig.
Alle Beteiligten müssen eben auch aus der sonst üblichen parteipolitischen Rolle aussteigen.
Ein Baustopp für das umstrittene Gorleben, wie ihn Oppositionspolitiker und Umweltverbände fordern, ist allerdings nicht geplant.
Keinen Baustopp, aber einen Entscheidungsstopp hat Bundesumweltminister Röttgen versprochen. Jedenfalls so lange, bis Gorleben mit möglichen anderen Standorten verglichen werden kann. 35 Jahre nachdem die Politik Gorleben als mögliches atomares Endlager ins Auge gefasst hat, hat die Politik erkannt, dass nur ein breiter gesellschaftlicher Konsens den Streit um den Atommüll beenden kann.
Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen einer rechtsextremistischen Mordserie in Deutschland. Hinter 9 Anschlägen auf ausländische Kleinunternehmer stecken offenbar die beiden Männer, die vor einer Woche nach einem Banküberfall in Eisenach tot aufgefunden worden waren. In ihren Wohnungen fanden die Ermittler neben rechtsextremer Propaganda auch 2 Pistolen. Mit der einen war eine Polizistin in Heilbronn erschossen worden. Die andere ist die Tatwaffe bei der Mordserie an Ausländern, den sogenannten Dönermorden.
Hier bei der Bundesanwaltschaft werden jetzt alle Ermittlungen gebündelt. Jetzt geht es nicht mehr nur um den Mord an der Heilbronner Polizistin Michelle Kiesewetter von 2007. Seit heute klar, es geht um mehr. Denn vor einer Woche fand die Polizei nicht nur die Waffe ihrer Kollegin. In diesem explodierten Haus in Zwickau entdeckte sie auch eine Tatwaffe, die zu den sogenannten Dönermorden hinführt. Zwischen 2000 und 2006 waren 8 türkisch- und ein griechischstämmiger Mann, meistens Kleingewerbetreibende, tagsüber in ihren Geschäften regelrecht hingerichtet worden. In dem ausgebrannten Haus in Zwickau fand sich aber noch mehr. DVDs, die zum Teil bereits verpackt, an Nachrichtenagenturen und islamische Kulturzentren adressiert waren.
Auf ihnen befindet sich ein Propagandafilm, der sich auf eine Gruppierung namens Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, bezieht und neben propagandistischen Ankündigungen auch Täterwissen bezüglich der Imbissbudenmorde enthält.
Dass es sich bei den 3 mutmaßlichen Tätern um eine rechtsextreme Gruppe handelt, war schon länger bekannt.
Es trifft zu, dass die 3 Personen 1998 und auch in den Vorjahren vor 1998 in der rechtsextremen Szene in Jena aktiv waren.
Damals als Mitglieder des sogenannten Heimatschutzvereins. Wie kann es sein, dass eine hochkriminelle rechtsextreme Gruppe über Jahre hin unentdeckt bleibt und immer wieder völlig unbeteiligte Menschen tötet? Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft werden möglicherweise irgendwann eine Antwort darauf geben. Und die wird dann sicher auch politische Folgen haben.
Weitere Informationen zu den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft und zu Rechtsextremismus in Deutschland finden Sie auch unter tagesschau.de. Die Eckdaten für den Bundesetat 2012 stehen. Der Haushaltsausschuss des Bundestages beschloss am frühen Morgen das Zahlenwerk. In dem Entwurf sind Gesamtausgaben von 306,2 Milliarden Euro vorgesehen. Dafür sollen 26,1 Milliarden neue Schulden aufgenommen werden. Das ist zwar weniger als bislang geplant, aber voraussichtlich mehr als in diesem Jahr.
Bis weit nach Mitternacht wurde im Haushaltsausschuss gerechnet, gestritten und gestrichen. Die Familienministerin bekam mehr Mittel fürs Elterngeld. Am Ende aber konnten die Abgeordneten die Neuverschuldung für 2012 gegenüber dem Entwurf des Finanzministers noch einmal senken.
Wenn ich zusammenfasse, entdecken Sie in diesem Haushalt drei Schwerpunkte, wo wir mehr Geld ausgeben. Das ist Infrastruktur, das ist Bildung und das ist Sicherheit. Insgesamt aber sparen wir.
Die Neuverschuldung liegt deutlich unter den zulässigen Höchstgrenzen der Schuldenbremse. Die Koalition verteidigt die Bewilligung neuer Stellen in verschiedenen Ministerien. Insgesamt gehe die Zahl der Beamten weiter zurück. Für die Opposition ist der Haushalt 2012 Ausdruck des Scheiterns der schwarz-gelben Koalition. Der SPD geht der Abbau der Neuverschuldung nicht schnell genug.
Es zeigt sich mit dem Haushalt 2012, dass Herr Schäuble in Europa vollmundig von anderen Ländern erwartet, dass sie ihre öffentlichen Finanzen in Ordnung bringen, bei sich zu Hause aber den Schlendrian einziehen lässt.
Angesichts des Haushalts 2012 sieht die Opposition keine Spielräume für die geplanten Steuersenkungen.
Die große Unbekannte für die kommenden Haushalte sind mögliche Belastungen für den Steuerzahler durch deutsche Kreditgarantien für Griechenland. Sollten diese Gewährleistungen fällig werden, kämen auf den Bundeshaushalt zusätzliche Aufwendungen in Milliardenhöhe zu. Die Bundeskanzlerin wollte heute zusätzliche Kosten für Deutschland durch die Stabilisierung des Euro nicht ausschließen.
In Griechenland ist die Übergangsregierung unter Ministerpräsident Papadimos vereidigt worden. Der parteilose frühere Vizepräsident der Europäischen Zentralbank soll die Sparbeschlüsse umsetzen, an die weitere Finanzhilfen gekoppelt sind. Der bisherige Finanzminister Venizelos bleibt im Amt. Den Außenminister stellt die bisherige Opposition. Einen Minister entsenden die Rechtsnationalisten. Es ist das erste Mal seit mehr als 20 Jahren, dass in Griechenland mehrere Parteien eine Koalition bilden.
Die Schuldenuhr tickt unaufhörlich, also will er keine Zeit vergeuden, der neue Regierungschef Lukas Papadimos. Noch heute Abend die erste Sitzung der Übergangsregierung. Premiere in der Nachkriegsgeschichte des Landes. Eine Koalitionsregierung mit den beiden großen Parteien PASOK und Nea Demokratia. Um 2 Stunden musste die Vereidigung heute Nachmittag verschoben werden, da bis zur letzten Minute gefeilscht worden war um Posten und Ämter zwischen sozialdemokratischer PASOK und konservativer Nea Demokratia. Diese hatte sich lange geweigert, überhaupt Minister zu entsenden. Jetzt wird der stellvertretende Parteichef Stavros Dimas Außenminister. Und sofort das Bekenntnis, wir gehören nach Europa, denn an der Haltung seiner Partei war immer gezweifelt worden. Lange war gerätselt worden, wer das Amt des Finanzministers übernehmen würde. Der Alte bleibt, obwohl Evangelos Venizelos nachgesagt wird, wenig begeistert zu sein, dass mit Papadimos, ein ausgewiesener Finanzexperte, nun sein Chef wird und ihm die Richtung vorgibt. Yorgos Papandreou hat seine Schuldigkeit getan. Am Ende einer nervenaufreibenden Woche. Der Händedruck, mit dem er seinem Nachfolger nicht nur die besten Wünsche übergibt, sondern auch einen Schuldenberg von 350 Milliarden Euro.
Aus den Chaostagen von Athen startet die neue Regierung. Ein wahrlich stürmischer Start. Entscheidend ist nun, werden die beiden großen Parteien, PASOK und Nea Demokratia, ihre Differenzen hintanstellen können. Davon wird entscheidend abhängen, ob die Rettung Griechenlands gelingt.
Auch Italien ist einem Regierungswechsel einen Schritt näher gekommen. Der Senat hat die Spargesetze gebilligt, nach deren Verabschiedung Ministerpräsident Berlusconi bereit ist, zurückzutreten. Bei der Abstimmung blieben die Sitze der Opposition leer. Sie ist zwar gegen die Sparpläne, will aber den Rücktritt Berlusconis nicht verzögern. Morgen muss noch die zweite Parlamentskammer zustimmen. Auch das gilt als sicher.
Am polnischen Unabhängigkeitstag ist es in Warschau bei Demonstrationen linker und rechtsnationaler Gruppen zu Ausschreitungen gekommen. Vermummte griffen Polizisten mit Steinen und Flaschen an. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Etwa 100 Menschen wurden festgenommen, darunter auch Deutsche, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Nach Angaben der polnischen Agentur PAP trugen Demonstranten auch Fahnen aus der Slowakei, Kroatien und Serbien.
Mit lebenslangen Haftstrafen für zwei Alkoholpanscher hat ein türkisches Gericht in Antalya den Tod dreier deutscher Berufsschüler geahndet. Zwei Mitangeklagte müssen jeweils für 5 Jahre ins Gefängnis. Die Berufsschüler aus Lübeck hatten im März 2009 illegal hergestellten Wodka gekauft, der giftiges Methanol enthielt. 4 Mitschüler leiden noch heute an gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Auf diesen Tag haben der Vater des jungen Raphael, Lars Necker, und sein Anwalt beinahe 2 Jahre lang gewartet. Endlich das Urteil gegen todbringende Alkoholpanscher. Immer wieder war vertagt worden, immer wieder war die Reise nach Antalya vergeblich. März 2009, das tragische Ende einer Berufsschulklassenfahrt. Tod durch gepanschten Alkohol. 3 Jugendliche aus der Umgebung von Lübeck sterben, 4 sind schwer vergiftet. Das Arma Beach Hotel in Kemer, unweit von Antalya. Vor 2 Jahren hieß es noch Anatolia Beach und sorgte in Deutschland wochenlang für Schlagzeilen. Hier hatten die Jugendlichen den lebensgefährlichen, mit Methanol vergifteten Alkohol getrunken. Bilder der Überwachungskamera des Hotels. Sie zeigen die Jugendlichen erkennbar betrunken in der Hotellobby. In einem Urlauberparadies wie Kemer kann man an jeder Ecke Alkohol kaufen. Und da dieser in der Türkei aus steuerlichen Gründen generell teuer ist, gibt es immer wieder billig gepanschtes und je nach Dosis eben auch gefährliches. Und All-Inclusive-Hotels wie das Anatolia Beach stehen unter besonderem Kostendruck. Vor wenigen Stunden nun das beispiellos harte Urteil. Die 2 Alkohollieferanten des Hotels werden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Der Einkaufsmanager und der Restaurantchef jeweils zu 5 Jahren.
Kein Urteil der Welt bringt meinen Sohn zurück. Ich hoffe nur, dass das ein Zeichen für andere ist.
Lars Necker und sein Anwalt werden gleichwohl auch in Zukunft in die Türkei reisen müssen. Die Verteidigung hat angekündigt, Revision einzulegen. Und das kann Jahre dauern.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft in wenigen Minuten in Kiew auf die Ukraine. Das Freundschaftsspiel ist ein Test für die Europameisterschaft im nächsten Sommer. Kapitän der deutschen Elf ist zum ersten Mal Mario Gomez.
233 Tage vor dem Endspiel der Europameisterschaft hier an gleicher Stelle in Kiew testet Joachim Löw in der Ukraine. Der Bundestrainer steht zum 74. Mal an der Seitenlinie, feierte 51 Siege. Im 600 Millionen Euro teuren Olympiastadion wird es vor rund 75.000 Zuschauern auf deutscher Seite gleich das Debüt von Ron-Robert Zieler im Tor geben. Der 22-Jährige steht in der Startformation. Des Weiteren agieren Özil und Götze erstmals zusammen im Mittelfeld. Ein Experiment, das Aufschlüsse bringen soll, ob die beiden Edeltechniker gemeinsam harmonieren. Deutschland und die Ukraine standen sich bislang 4-mal gegenüber. 2-mal gewann die DFB-Auswahl, 2-mal gab es ein Unentschieden.
Um Punkt 11.11 Uhr war es wieder soweit. Die Narren in den Karnevalshochburgen läuteten die 5. Jahreszeit ein. Auch als Hochzeitsdatum war die Schnapszahl 11.11.2011 begehrt. Standesbeamte hatten heute viel zu tun. Die 11 hat für Karnevalisten von jeher eine große Bedeutung.
Karnevalsauftakt am historischen 11.11.2011. In Köln trägt man heute rot. Frei nach dem diesjährigen Motto, jedem Jexing Pappnas, war die rote Nase das Accessoire. Tausende Narren kamen zum Feiern in die Kölner Altstadt und teils von weit her.
Wir sind aus Saarbrücken,
Baden-Württemberg,
Hamburg.
Manche sogar von ganz weit her. Diese amerikanische Reisegruppe erlebte einen karnevalistischen Kulturschock. Sehr wild. Sowas haben wir in den USA noch nie gesehen.
Party time.
So schnell lernt man Karneval. Köller Alarv. In Düsseldorf heißt das
Hello.
Hier erscheint traditionell der Hoppeditz und liest den Obrigkeiten die Leviten. In Mainz nennt man das Ganze dann Fasenacht. Und die wird nicht minder gepflegt begangen. Kostümierte, Garden und Zivilisten schunkelten auch dort einträchtig miteinander in die 5. Jahreszeit. Ein Alarv für das Brautpaar. Das Schnapsdatum 11.11.2011 lockte viele Heiratswillige in die Kölner Standesämter. Eine Garantie für die etwas andere Hochzeit und dafür, dass man den Hochzeitstag nicht so schnell vergisst.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 12. November.
Das kräftige Hoch über der Ostsee beschert uns zusammen mit kühler und trockener Luft ein verbreitet sonniges Wochenende. Richtung Süden hält sich allerdings noch feuchte Nebelluft. Auch in der neuen Woche setzt sich das vielerorts freundliche Hochdruckwetter fort. Im Süden und Südwesten heute Nacht teilweise dichte Nebel- und Hochnebelfelder, die sich später weiter ausbreiten. Sonst ist es vielerorts klar, hier und da auch neblig. Im Norden und Osten gibt's morgen die meisten Sonnenstunden. Im übrigen Land kann es eine Weile dauern, bis sich der Nebel lichtet. Besonders zäh hält er sich im Süden, örtlich verschwindet er auch gar nicht. Der Wind weht im Norden und Osten mäßig, an der Küste auch frisch, sonst nur schwach aus Südost bis Ost. Unter klarem Himmel heute Nacht verbreitet frostig, am Oberrhein bis 6 Grad plus. Am Alpenrand morgen 12, am Nordrand der Eifel 14 Grad, sonst gibt's nur noch einstellige Werte. An diesem ruhigen Herbstwetter ändert sich in den kommenden Tagen wenig. Nach meist frostigen Nächten erwartet uns wieder die bekannte Mischung aus teilweise zähem Nebel und Sonnenschein.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen in der Fußball-Halbzeitpause um 21.35 Uhr heute mit Susanne Holz. Darin neue Spur, Verdacht auf rechtsextremistische Mordserie und neue Regierung, Griechenlands Kampf gegen die Staatspleite.